Der nächste Agendapunkt ist dann der ED 2012-6, Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture und somit die vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 10 und IFRS 28. Diese resultieren ursprünglich aus einer Anfrage an das IC zur Klarstellung, ob ein Geschäftsbetrieb die Definition einer nichtmonetären Einlage entsprechend SIG 13 und IFRS 28 2011, in welchem SIG 13 aufgeht, erfüllt. Der Konflikt hat sich dann in der Folge ausgeweitet auf die unterschiedlichen Vorgaben von SIG 13 und IFRS 28 11 im Vergleich zu IFRS 27 2008 und IFRS 10 in Bezug auf die Einlage eines Tochterunternehmens in eine gemeinschaftlich geführte Einheit, ein Joint Venture oder ein assoziiertes Unternehmen, wenn dabei ein Beherrschungsverlust einhergeht. Nach SIG 13 und auch IFRS 28 2011 ist dabei halt die begrenzte Erfassung des Gewinns oder Verlusts vorzunehmen, und zwar begrenzt auf den auf die anderen Partnerunternehmen entfallenden Anteil. Demgegenüber sieht IFRS 27 2008 und IFRS 10 vor, dass eine vollständige Gewinn- und Verlusterfassung bei Verlust bzw. Erlangung der Beherrschung eines Tochterunternehmens vorzunehmen ist. In der Erörterung wurden drei Alternativen diskutiert. Alternative 1 ist halt das Folgen von IFRS 10 und somit die vollständige Erfassung. Alternative 2 die selektive Anwendung von IFRS 10 auf Einlagen von Geschäftsbetrieben und die Anwendung von IFRS 28 auf andere Einlagen. Und Alternative 3 wäre dann die Anwendung von IFRS 28 auf alle Einlagen und somit für alle Einlagen eine Teilerfolgserfassung. Konzeptionell wurde vom ISB Alternative 1 bevorzugt. Man hat sich allerdings aufgrund von verschiedener Bedenken zu zeitnahen Bearbeitungen, insbesondere zu übergreifenden Fragestellungen, letztendlich für die Wahl von Alternative 2 entschieden. Als Argumente für Alternative 2 gelten in erster Linie, dass man auf die bestehende Geschäftsbetriebsdefinition aus IFRS 3 hinzugreifen kann, so dass die vorgeschlagenen Regelungen halt auch konsistent mit der im Business Combinations Projekt verfolgten konzeptionellen Grundlage sind, so dass im Endeffekt eine vollständige Gewinn- oder Verlusterfassung bei Verlust oder Erlangung der Beherrschung eines Geschäftsbetriebs vorzunehmen ist, da Verlust oder Beherrschung halt ein bedeutendes wirtschaftliches Ereignis ist, welches eine Neubewertung und die Erfassung von Erfolgen erfordert. Demgegenüber ist die teilweise Erfolgserfassung für Transaktionen vorzunehmen, welche keinen Geschäftsbetrieb beinhalten. Der ED wurde am 13. Dezember 2012 veröffentlicht und hat deswegen eine Kommentierungsfrist bis zum 23. April. Es sind nur Änderungen an IFRS 10 und IFRS 28 vorgeschlagen, da SIG 13 und IFRS 27 zwischenzeitlich ersetzt wurden. Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen sowohl Upstream- als auch Downstream-Transaktionen, was bedeutet, dass es um Veräußerungen oder Transaktionen eines Geschäftsbetriebes sowohl von einem Investor an einen Associate oder ein Joint Venture bzw. auch andersherum geht. Die Anwendung der Vorschriften ist prospektiv vorgesehen und der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird wiederum erst nach Beendigung der Kommentierungsphase festgelegt. Die wesentlichen Änderungen an IFRS 10 belaufen sich deswegen im Endeffekt auf eine Klarstellung zur vorzunehmenden teilweisen Erfolgserfassung bei Transaktionen von Nichtgeschäftsbetrieben. Das ist im B99a verankert. IFRS 28 wird in den Textziffern 28 und 30 klargestellt, dass die Anwendbarkeit halt nur auf Transaktionen mit Vermögenswerten, welche keinen Geschäftsbetrieb nach Definition des IFRS 3 darstellen, anzuwenden ist. Und auch da erfolgt ein Hinweis in § 31a, dass es bei Transaktionen von Geschäftsbetrieben dann zu einer vollständigen Erfolgserfassung kommen muss. Zudem wird noch ergänzt, dass eine Analyse vorzunehmen ist, ob es sich gegebenenfalls um eine verknüpfte Transaktion oder einen verknüpften Geschäftsvorfall handelt, sodass die Definition des Geschäftsbetriebes halt im Zweifelsfalle in Bezug auf mehrere zusammenhängende Transaktionen zu überprüfen ist. Seitens des ISB wurden wiederum drei Fragen formuliert. Vom EFRAG gibt es noch keinen Draft Comment Letter. Dieser steht nächste Woche auf der Agenda. Von daher gibt es an dieser Stelle jetzt von mir auch keinen Hinweis auf mögliche Tendenzen seitens EFRAG. Ich würde an der Stelle auch gerne die Fragen 1 und 2 zusammenfassen, da beide im Wesentlichen halt oder im Endeffekt auf die Vorgaben zur Teilerfolgserfassung, wenn kein Geschäftsbetrieb transferiert wurde, und eine vollständige Erfolgserfassung bei dem Transfer eines Geschäftsbetriebes abzielen. Frage 1 zielt dabei konkret auf das Wording in IFRS 10 ab und Fragestellung 2 auf das Wording in IAS 28. Meinerseits die allgemeine und grundlegende Frage, ob Sie sich den Vorschlägen des IASB anschließen.
Grundsätzlich ja, passt, das ist konsequent, dass ich immer bei einem Business, bei einem Geschäftsbetrieb voll realisiere und bei Vermögensgegenständen oder wie auch immer, Gruppen von Vermögensgegenständen, die keins sind, jemand nicht. Das machen wir im Moment ja auch schon bei der Equity-Methode, dass wir das immer partiell machen. Mir ist gerade nur noch mal beim Durchgehen der Standards aufgefallen, fehlt jetzt nicht eine Regelung für IFRS 11 Joint Operations? Das ist weder Equity-Methode noch IFRS 10. Was macht man denn da? Ich verkaufe einen Geschäftsbetrieb. Nee. Oder? Doch, wenn ich einen Geschäftsbetrieb verkaufe, dann ist es abgedeckt über IFRS 10. Und wenn ich einzelne Vermögensgegenstände, muss ich da nicht auch was in den IFRS 11 noch reinnehmen, weil IFRS 11 Joint Operation ist nicht die Equity-Methode. Das wird nur über 28 abgedeckt. Also, das ist mir gerade auch erst aufgefallen. Ich meine, müsste man noch überlegen, ob da nicht noch eine Regelungslücke ist.
Also müsste man aus einem Joint Arrangement in der Form einer Joint Operation ein Business verkaufen?
Ich verkaufe etwas in die Joint Operation rein. Ich verkaufe oder transferiere. Ich glaube, wenn ich ein Business verkaufe, dann ist es über IFRS 10 abgedeckt. Aber was passiert, wenn ich eine Gruppe von Vermögensgegenständen in einem Joint Operation verkaufen. Mache ich es dann auch nur anteilig? Und mit welchem Anteil realisiere ich den Gewinn? Oder 100%? Weil das ist nicht die Equity-Methode, steht nicht im IAS 28 drin. Ich nehme an, die Antwort wird sein, auch wieder nur anteilsmäßig, aber bei Joint Operations ist dann ja sowieso die Frage, mit welchem Anteil, weil da bilanziere ich ja nicht gezwungenermaßen nach dem Anteil, den ich am Equity habe. Aber da könnte sich noch eine Regelungslücke aufgeben.
Würde ich den Sachverhalt im Vorgriff auf die ÖD nochmal durchgehen und das dann, wenn sich der Verdacht bestätigt, halt mit zur Diskussion stellen?
Müsste man bei diesen, insbesondere bei den Downstream-Regelungen, noch in irgendeiner Form einen Hinweis bringen auf Common Control Transactions? Es wird ja hier nur sehr rudimentär gesagt, ich verkaufe Vermögen an ein assoziiertes Unternehmen oder an ein Joint Venture. Es wird aber nicht gesagt, ob ich unter Umständen über andere Verflechtungen mittelbar vielleicht auch Kontrolle habe, oder? Also nehme ich an, ich verkaufe an ein Unternehmen, an dem ich mit 40% beteiligt bin. Die übrigen 60% werden aber teilweise auch von irgendjemandem gehalten, der mit zu meinem Konzern gehört. Die Frage ist, gibt es Fälle, wo das nicht der Fall ist? Ich müsste mir eine Konzernstruktur ausdenken, wo ich im Grunde genommen eine Common Control Transactions komme.
Also das ist die Frage, ich weiß nicht, ob dir das vorstellt, also du hast eine Tochter, die hält 40% Anteil im Unternehmen und die restlichen 60 werden von der Mutter
gehalten, zum Beispiel.
Und jetzt mache ich einen Teilkonzernabschluss.
Zum Beispiel, genau. Also ob ich das noch in irgendeiner Form adressieren müsste. Also gerade wenn ich hier in diesen Downstream-Geschichten...
Aber da ist die Frage... das ist eher das Thema Reporting Entity. Das ist tatsächlich ein Problem bei den Teilkonzernabschlüssen. Muss ich eigentlich berücksichtigen, was oben... Also meines Wissens ist im Moment gelebte Praxis, das interessiert mich nicht. Was die Mutter oben noch hat, I don't care, ich bin auch ein Teilkonzern.
Nur die SEC interessiert das.
Ja.
Das ist das Problem.
Man könnte auch nochmal überlegen, wie inwieweit das Beziehungen hat zu Related Party Transactions und den Disclosures. Also ob man an der Stelle noch etwas ändern möchte oder welche Disclosures da gegebenenfalls noch relevant sind. Also insbesondere, wenn ich halt ein Business übertrage, voll realisiere, welche Disclosure Requirements habe ich an der Stelle dann noch?
Nehme ich mit auf. Und Frage 3 bezieht sich auf die prospektive Anwendung. Stimmen Sie dieser zu?
Zustimmung.
Dann sind wir bei diesem Thema etwas freier, was die Terminfindung betrifft. Also wie gesagt, Eckpunkte sind die öffentliche Diskussion am 5. Februar und der Alfred Draft Comment Letter steht nächste Woche erst auf der Agenda, von daher wird dieser auch eine spätere Kommentierungsfrist haben, sodass sich das dann sicherlich nicht negativ auf Ihre Terminsetzung auswirkt. Von daher wäre der Vorschlag, dass wir das am 7. 8. März machen und zu diesem Zeitpunkt dann halt der Entwurf einer Stellungnahme inklusive des Ergebnisses aus der ÖD meinerseits vorliegt. Okay. Dann so viel zu diesem Idee.